Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnet und herzlich willkommen zu Radio Enlighten Next.
Unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Wir begrüßen Sie heute zu einer Sendung, wo wir uns in der Vorbereitung gedacht haben, trauen wir uns hier dann nicht zu viel? Ist das nicht ein Thema, wo uns da niemand zuhören wird, obwohl wir eigentlich sehr begeistert von diesem Thema sind und von diesem Thema sehr, sehr viel halten. Weil, und ich hoffe, das wird auch im Laufe dieser Sendung rauskommen, viel an tiefer Bewusstseinsarbeit von diesem Thema abhängt. Wir haben es genannt, mein Blick gehört nicht mir. Und das ist natürlich auf den ersten Blick ein wenig eine verwirrende Formulierung. Und das soll es auch sein, weil was gibt es denn Intimeres, was mehr zu mir Gehörendes als die Art und Weise, wie ich die Welt sehe? Die Art und Weise, wie ich in die Welt schaue, was ich wahrnehme. Was ist intimer? Was ist mehr ich als mein Blick? Und ich denke, das ist etwas, das kann jeder sehr spontan, sehr direkt nachvollziehen, dass die Art und Weise, wie ich schaue, die Art und Weise, wie ich wahrnehme, die Art und Weise, wie ich in die Welt blicke, das bin ich. Das ist genau das, was mich ausmacht. Mein Blick, mein besonderer Blick, der eben ich bin. Und die Frage, die wir in diesem Titel gestellt haben, ist die Frage, gehört dieser Blick vielleicht gar nicht mir? Und da stellt sich natürlich eine Folgefrage. Wenn er nicht mir gehört, wem gehört er denn dann? Und ich hoffe zumindest, dass wir das in dem Einleitungs-E-Mail ein bisschen angerissen haben, was wir meinen. Nicht, dass die Art und Weise, wie wir in die Welt sehen, natürlich zu einem Teil mein Blick ist, aber zu einem Gutteil, und zu welchem Gutteil möchten wir auch in dieser Stunde besprechen, ist dieser Blick getragen von der Kultur, in der wir sind, in der wir uns bewegen und die uns trägt. Und es ist der Blick dieser Kultur, die meinen Blick mitformt. Die Art und Weise, überhaupt uns so intensiv als Individuum wahrzunehmen, ist selbst schon ein kultureller Blick. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, wo ich noch gar nicht so in dieser Bewusstseinsarbeit selber verankert war, wo ich mehr politisch interessiert war und politisch bewegt war in meiner Studienzeit in Wien, wo ich mit so politisch motivierten Menschen zu tun hatte, die teilweise auch aus ganz anderen kulturellen Zusammenhängen kamen, nämlich aus ganz anderen Kontinenten. Und ich kann mich da an eine Freundin erinnern, die gewerkschaftliche Arbeit gemacht hat in Sri Lanka und die ganz frisch aus Sri Lanka nach Europa gekommen ist und so aus von ihrer Art und Weise Europa wahrgenommen hat und die überhaupt nicht verstanden hat, wie wir alles so auf diesen Individualismus fokussieren. Also es war, ich hatte es damals gar nicht richtig verstanden. Ich kann das jetzt im Nachhinein erst viel mehr nachvollziehen, was da für ein kultureller Schock da war. Sie hat mit diesem Blick nichts anfangen können. Sie hat nicht verstanden, wie, und natürlich, sie war auch eine Gewerkschafterin. Das heißt, ihr Blick war eben auch sehr einfach, ja, gemeinsam was zu halten, gemeinsam etwas zu tragen. Aber es war mehr als diese gewerkschaftliche Seite. Es war einfach ein tief in familiären, kulturellen, traditionellen Blick Formen gehaltene Person, Mensch. Diese Frau war einfach davon sehr getragen, Dinge aus den Zusammenhängen ihrer Gemeinschaftlichkeit wahrzunehmen. Und dass wir so diesen Fokus drauf gelegt haben, dieses jeweils diesen Ich-Punkt rauszuarbeiten. Ich glaube, wir haben uns damals, das war so ein, zwei Jahre lang, wo wir uns einfach begegnet sind, ich glaube, es ist ihr immer radikal fremd geblieben, obwohl sie die Zeit in Europa war.
Ja, also ich finde es, für mich in meiner Erfahrung, wo du gerade sagst, kommen wir auch so raus, es geht ja auch gar nicht darum, um zu sagen, ist das eine oder die andere Sichtweise jetzt hier die richtige oder bessere, sondern überhaupt das Wahrnehmen, dass da ein Blick ist mit der Frage, gehört der Blick eigentlich mir? Egal, aus welchem Blick ich jetzt schaue. Und das ist mir über die Zeit, die wir jetzt eben hier auch an dieser Bewusstseinsarbeit uns zusammen darauf einlassen, überhaupt erstmal so bewusst geworden. Und deswegen finde ich das Thema heute auch so besonders spannend. Und du hast am Anfang gesagt, trauen wir uns hier nicht etwas zu viel zu. Und ja, und gleichzeitig finde ich es eben gerade deswegen so wichtig, dass wir uns darüber austauschen. Und dass auch jetzt hier zusammen mit unseren Hörern und auch zwischen uns beiden nochmal tiefer einfach überhaupt nochmal rauszuarbeiten, weil es ist etwas so Selbstverständliches, dass ich die Welt auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehme, die ich glaube, dass es meine ist. Und deine Freundin hat das wahrscheinlich ja auch so wahrgenommen.
Ganz genau.
Und hat ja aber auch nicht hinterfragt, wo kommt denn ihr Blick her?
Und dann kommt wahrscheinlich noch ein Element dazu, nämlich, dass wir ja nicht einmal wahrnehmen, dass wir die Welt aus einer bestimmten Perspektive wahrnehmen oder durch einen bestimmten Blick, durch eine bestimmte Brille sehen. Wir meinen in der Regel, wenn man nicht sehr viel an Bewusstseinsarbeit gemacht hat, dass wir einfach die Welt wahrnehmen. Viele der Auseinandersetzungen zwischen Menschen bestehen ja darin, dass man einfach die Welt wahrnimmt und mit jemandem ins Gespräch kommt und merkt, er oder sie nimmt die Welt anders wahr. Und meistens ist das sehr konfliktgeladen, einfach weil dann man sofort bei der Frage ist, wer nimmt sie richtig und wer nimmt sie falsch wahr, dass vielleicht das Gleiche aus verschiedenen Perspektiven wahrgenommen werden kann und aus verschiedenen Perspektiven anders aussieht, ist ja nicht selbstverständlich. Es ist nicht eine selbstverständliche Erkenntnis, dass Dinge wirklich aus anderen Blickwinkel anders aussehen können. Und natürlich bereichert es unsere Kommunikationsfähigkeit dramatisch, wenn ich die Welt anders wahrnehmen, nicht sofort als eine Infragestellung meiner Wahrnehmung interpretiere, sondern als eine Bereicherung meiner Wahrnehmung, weil ich merke, dass sich hier andere Perspektiven zeigen. Aber allein, dass wir den Satz aussprechen können, wie ich ihn gerade ausgesprochen habe, und die Tatsache, dass du mir hier zustimmend zunickst, heißt ja schon was ganz Interessantes, nämlich, dass wir eigentlich in der Lage sind, verschiedene Perspektiven zu benennen und keine Schwierigkeiten damit haben, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Und wenn man wieder mal auf diese doch sehr grundlegende und wichtige Bewusstseinstheorie Spell Dynamics zurückgreift und in der integralen Theorie allgemein, dann sieht man, dass diese Wahrnehmung von verschiedenen Perspektiven, also überhaupt einen Blick zu haben, der verschiedene Perspektiven wahrnimmt und nicht nur meine Perspektive oder unsere Perspektive und alles andere als eine Gefährdung dessen, was meine Perspektive oder unsere Perspektive ist, der versteht, dass das schon eine ganz spezielle Sichtweise auf die Welt ist, und er versteht, dass ein Fundamentalist aus Ägypten, der tief geprägt ist durch sein Erleben der Welt, aber nicht im geringsten an die Möglichkeit denkt, dass neben seiner fundamentalistisch-traditionellen islamischen Sichtweise andere Sichtweisen erwägenswert sind und Teil seines Universums sein können, dass hier eine Verständigungsmöglichkeit, ja mal einfach gesagt, schwierig ist. Und zwar schwierig ist, nicht auf einer individuellen Ebene, weil auf einer individuellen Ebene, der kann ja total ein erstens ehrenhafter Mensch sein, auch ein netter Mensch sein, ein herzlicher, ein liebender Mensch, aber aus ihm blickt eine bestimmte Sichtweise, nämlich eine traditionelle Sichtweise, die auch als Kern dessen, was sie ausmacht, eine dogmatische Sichtweise ist, wo dieses, es ist diese eine richtige Wahrnehmung von Gut und Böse letztendlich gibt. Und da gibt es dann natürlich dann verschiedene Ausprägungen davon. Die islamische ist nur eine. Aber Menschen, die in diesem Umfeld sozialisiert sind, Menschen, die, und es muss eben nicht dieses Islamische sein, es kann jedes andere traditionelle Weltbild sein oder traditionelle Sichtweise sein, nimmt die Welt aus dieser einen Geschlossenheit wahr. Und wenn er sie, jemanden wie du und mich wahrnimmt, nimmt er dich und mich in dieser geschlossenen Welt wahr. Mhm. Während wir mit dem sprechen, in der gleichen Situation, nehmen wir ihn, sie, zumindest nehme ich das mal so an, in einer Welt von Multiperspektivität, von Pluralität, von verschiedenen gleichzeitigen Möglichkeiten, die wir versuchen, in Komplexität zu halten, in Widersprüchen und Ergänzungen und Beziehungen miteinander wahrzunehmen. Das heißt, wenn wir dieses Gespräch führen, dieses imaginäre Gespräch zwischen mir, dir auf der einen Seite und einem Fundamentalisten, der jetzt in Kairo lebt und einfach tief traditionell islamisch traditionell geprägt ist, wir sitzen im gleichen Gespräch, aber um es pointiert zu sagen, aber es ist nicht überzogen, dieses Gespräch findet gleichzeitig in verschiedenen Welten statt. Dieses Gespräch, dieser eine Augenblick, in dem wir miteinander reden, passiert in verschiedenen Welten, die völlig anders aussehen. Und wenn er dieses Gespräch schildern wird, wird er ein vollkommen anderes Gespräch schildern, als wenn wir dieses Gespräch schildern, einfach weil die Sichtweise, die wir kultiviert haben, eine andere Welt ausmacht. Und das hat nur zum geringen Teil mit dem Individuum zu tun. Es kommt dem Individuum zum Ausdruck, aber es ist der Ausdruck einer Kultur, die wir in den letzten 30, 40, 50 Jahren in Ländern wie in Westeuropa oder Nordamerika entwickelt haben, wo das eine mögliche Sichtweise geworden ist. Das ist ja auch erkämpft worden, so viel Pluralität überhaupt ertragen zu können. Und es ist eingeübt worden. Wir sind in der permanenten Einübung dieser Vielschichtigkeit. Und jemand, der diese Vielschichtigkeit nicht eingeübt hat, wird diese Welt nicht sehen.
Absolut. Und es spricht ja auch eigentlich noch an, was du beschreibst. Du hast ein schönes Wort auch gesagt, Kultivierung, was ja auch der Ausdruck ist von, es wurde durch Kultur, durch die Kultur, die wir üben, geprägt. Und dass selbst ja auch hier innerhalb einer Gesellschaft, wo wir den Zugang zu Multiperspektivität haben, es noch lange nicht der Fall sein muss, dass jeder Mensch wirklich auch eine Multiperspektivität halten kann. Um hier auch nochmal wieder das reinzubringen, du hast gesagt, aufgrund der Bewusstseinsarbeit, die wir gemacht haben. Aber selbst Bewusstseinsarbeit kann ja auch sehr unterschiedlich wiederum sein. Und auch hier gehen wir ja auch eine bestimmte Art der Bewusstseinsarbeit an, dass wir Kulturentwicklung im Zusammenhang mit Bewusstseinsentwicklung immer auch ganz speziell uns damit auseinandersetzen. Wie hängen diese zwei Dinge miteinander zusammen? Denn das, wie ich Dinge sehe und denke, da ist einerseits die Kultur, die mich dazu formt, und dann der andere Aspekt, der für mich jetzt so, während du sprichst, auch mit reinkommt, wie gewahr bin ich mir überhaupt, dass in dieser Kultur eine bestimmte Sichtweise geformt wird. Und da wird es ja schon sehr subtil eigentlich.
Nee, wie werde ich mir dessen gewahr? Weil interessanterweise ist es eben eine Gewohnheit unserer Sichtweise, alles auf meine ganz spezielle Individualität hin zu betrachten. Es ist, und das ist irgendwie fast was Ironisches, weil es ein so wunderschöner Widerspruch ist, unser radikaler Hyperindividualismus, dass wir alles so stark auf ich und meine Befindlichkeit wahrnehmen und sehen. Die ganze Welt, die Politik, die Spiritualität, dass das so tief auf mein Ich und meine Befindlichkeit fokussiert ist, ist was vollkommen Unindividuelles. Es, ja, es ist eine kulturelle gemeinsame Gewohnheit. Also die Ironie liegt darin, dass diese Gewohnheit, die nur das Individuum wahrnimmt, eine kollektive Gewohnheit ist.
Ja. Und ist diese Gewohnheit schon eine Perspektive, Tom?
Natürlich. Natürlich ist diese Gewohnheit eine Perspektive. Das ist die individualistische Perspektive. Das ist die individualistische Perspektive, die in der Moderne sich ausgebildet hat und die in der Postmoderne noch eine neue Dimension an Freiheit bekommen hat, weil diese Postmoderne einfach auch diese Multiperspektivität mit reingebracht hat. Und damit mit diesen Anything Goes der jeweilige Ich-Punkt radikal befreit wurde und es eigentlich nur, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber nicht zu viel überspitzt, es nur um mich, um meine Befindlichkeit letztendlich geht. Und selbst wenn wir zusammenkommen, geht es darum, dass jeder halt sein Recht hat auf seine Sicht und auf seine Befindlichkeit. Aber der Blick ist immer auf diese Ich-Punkthaft.
Ja.
Des Ganzen. Und wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, ist das oft der Punkt, auf dem Gespräche letztendlich wirklich sich konzentrieren. Und die Ironie dahinter ist eben dieses, dass jeder denkt, hier was ganz Besonderes zu machen. Aber diese Gewohnheit, dass jeder was ganz Besonderes macht, ist eine allgemeine Gewohnheit. Ein Traditionalist würde nie auf die gleiche Idee kommen, etwas ganz Besonderes machen zu wollen. Wer gar nicht so diese Vorstellungskraft hätte, etwas ganz Besonderes hier sein zu wollen. Ein Traditionalist möchte ein guter Repräsentant seiner Tradition sein. Möchte ein guter Christ, ein guter Muslim, ein guter, was auch immer. Hier geht es um ein gutes sich einfinden in ein gemeinsames Wertesystem, das klar vorgibt, was gut und was schlecht ist und nicht meine Besonderheit in diesem. Und diese jeweils eingeübten Perspektiven prägen, was sich mir als Welt zuträgt.
Es ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich eine Ironie. Es ist fast paradox, ein Paradox fast. Man hat eine Fähigkeit, selbst durch seine individuellen Augen die Welt wahrnehmen zu können und glaubt in dem so besonders zu sein, wobei genau das einfach ein ganz natürlicher Schritt in der Entwicklung der Menschheit ist, dass wir nicht mehr wie der Fundamentalist alles nach einem bestimmten vorgegebenen, nach einer bestimmten vorgegebenen Struktur, ohne darüber groß nachzudenken, tun, sind wir in die Lage gekommen, und ich erlebe das ja in meiner eigenen Entwicklung, plötzlich aus einem sehr engen, strukturierten, traditionellen Hause kommen, plötzlich zu merken, warte mal, da ist mehr möglich. Und dann einfach zu sehen, oh mein Gott, je mehr ich in die Individualität aufwache, umso mehr ist dasselbe auch nur wieder eine Kultur und eine Perspektive. Und das ist wirklich wie ein Paradox in der eigenen Erfahrung, was man auch an sich ranlassen muss erstmal.
Ja. Es kommt meines Erachtens noch eine Ebene dazu. Weil gerade in, ich sag mal so, integral informierten Kreisen, in denen wir ja unsere Arbeit beheimatet ist und viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch einfach verschiedene Hintergründe eines integralen Denkens sich angeeignet haben und das auch Teil unserer Arbeit ist, ist das, was wir sagen, ja eigentlich etwas, über das man sich verständigen kann. Ja? Also Spell Dynamics, Entwicklungspsychologie, die Tatsache, dass es verschiedene Sichtweisen, Weltbilder gibt von traditionell über modern, postmodern, das sind mittlerweile Dinge, über die wir uns verständigen können. Und man kann oft sehr tiefe und intelligente Gespräche darüber haben. Aber eine Unterscheidung muss man hier, glaube ich, zusätzlich noch wirklich mit reinnehmen, dass es ein Ding ist, über etwas, sowas wie ein theoretisches Verständnis zu haben oder es wirklich an sich ranzulassen, dass ich die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, tief geprägt ist von der Kultur, aus der ich komme. Also es ist einerseits, das sozusagen verstandesmäßig nachvollziehen zu können, andererseits wirklich als Mensch dieses Aha-Erlebnis zu haben, es ist ja wirklich zumindest zu einem großen Grad die Kultur, die durch mich durchblickt. Das ist was anderes als diese theoretische Einsicht, weil das kann was ziemlich existenziell Erschütterndes sein. Es ist so, als würde man seiner eigenen Intimität beraubt werden. Das, was ich glaubte, dass ich radikal ich bin, ist eigentlich zum Gutteil ein Wir, nämlich ein kulturelles Wir, das mein Ich erst gebildet hat. Und das kann sehr irritierend sein, gerade wenn wir einfach sehr stolz drauf sind, eine individuelle Persönlichkeit zu sein und auch berechtigterweise stolz drauf sind, eine individuelle Persönlichkeit zu sein und eben hier auch glauben, eine Freiheit verwirklicht zu haben und zu einem bestimmten Teil auch berechtigt glauben, eine Freiheit verwirklicht zu haben, dann zu erkennen, das ist nur teilweise der Fall. Mindestens genauso und eigentlich noch grundlegender blickt durch mich eine bestimmte kulturelle Gewohnheit. Die kann eben eine Gewohnheit sein, wie wir sie jetzt gerade angesprochen haben, postmodern, traditionell, modern, Es kann aber auch geografisch sein. Es kann eine mitteleuropäische Gewohnheit sein, die Welt zu sehen. Es kann eine südasiatische Gewohnheit sein, die Welt zu sehen. Es kann eine nordamerikanische Art sein, die Welt zu sehen. Und es gibt noch die verschiedensten anderen Nuancen. Durch mich blickt ein Gewohnheitsmuster. Und dieses Gewohnheitsmuster trägt mich. Ich bin davon getragen. Ich kann eigentlich aus diesem Gewohnheitsmuster gar nicht wirklich aussteigen, weil das Ich, das ich bin, ist aus diesem Gewohnheitsmuster gemacht. Das ist irgendwo etwas fast Demütigendes. Mhm. Aber eigentlich, wenn man es wirklich an sich ranlässt, kommt eine andere Sichtweise durch. Nämlich, wenn das der Fall ist, und wenn man es mit dem verbindet, nämlich, dass wir auch freie Individuen sind, also frei im Sinne von zu einem freien Willen fähig, zu einer Willensentscheidung fähig, dann zeigt sich etwas ganz anderes. Nämlich, dass diese Tiefenschicht, unsere kulturelle Tiefenschicht, durch uns, durch unser Wollen entwickelbar ist. Das heißt, was sich hier entwickelt, das, was unsere Bewusstseinsarbeit ausmacht, ist eben nicht nur eine individuelle Bewusstseinsarbeit, sondern dieser Versuch, neue Dimensionen mit in den Blick zu holen, entwickeln nicht nur mich als Person, sie sind auch ein Versuch der Kultur, sich weiterzuentwickeln durch mich. Das heißt, hier entsteht eine andere Verantwortlichkeit, wo auf einmal ich nicht nur für mich verantwortlich bin, sondern für diese Tiefe, die menschliche Kultur ausmacht.
Ganz genau. Und im Grunde, um da anzuschließen und noch mehr noch mal reinzugehen in was du sagst, weil ich erlebe das auch, es ist diese existenzielle Erfahrung, der Frage dann danach, was ist eigentlich wirklich Freiheit? Ist Freiheit wirklich das, was ich glaubte, was Freiheit ist, nämlich mein geglaubter individueller Blick? Oder ist Freiheit zu erkennen, dass ich nie getrennt war von der Kultur, die durch mich durchblickt? Und in der ist von meiner Sichtweise her auch die Möglichkeit, wirklich erst zu erkennen, dass ich immer eine bestimmte Perspektive einnehme, die nicht nur meine ist. Und dort ein Anfang von Freiheit dann auch entsteht, Kultur und das, was wir sind und wer wir sind, aus einer gewissen Freiheit überhaupt sehen zu können. Und das alles, was wir vorher beschrieben haben, dass wir Perspektiven einnehmen, die immer in einem zeitlichen, kulturellen oder geografischen Zusammenhang stehen, dass wir davon eben nicht mehr nur allein gefangen sind, sondern merken, oh mein Gott, was ist denn dann möglich? Was ist denn dann eigentlich Kultur, die wir miteinander kreieren, die eventuell ein bisschen objektiver und freier dem gegenüber ist?
Ja, weil dann etwas möglich ist und vielleicht ist das ja schon die Einübung einer neuen Perspektive. Mhm. Weil dann diese Trennung zwischen Ich und dieser Kultur, die dieses Ich trägt, vielleicht einfach, weil diese Spannung in die Sicht kommt, diese Spannung, dass ich nicht nur dieses alleinschwebende Ich bin, sondern dieses Ich ist getragen von einer Kultur und von den tiefen Strömen einer Kultur. Und gleichzeitig hat dieses Ich aber eben auch die Kraft, hier mit freiem Willen auf das, was es sieht, Einfluss zu nehmen. Wenn die zwei Dinge zusammenkommen, kann man auch wahrnehmen, dass vielleicht dieses sich selber wahrnehmen als dieses getrennte Ich nur eine oberflächliche Wahrnehmung ist. Dass ich eigentlich mich viel tiefer wahrnehmen kann, viel ungetrennter von der Entwicklung von Bewusstsein und Kultur, dass ich zwar auch dieses Individuum bin, aber letztendlich ich mich auch mit dieser ganzen Bewusstseinsentwicklung in ihren tiefen Schichten identifizieren kann. Das heißt, ich kann erkennen, dass ich eigentlich aus dieser Perspektive heraus auch Bewusstsein in Bewegung bin, Kultur in Bewegung bin, dass ich einer der Möglichkeiten bin, in deren sich diese Kultur auf eine neue Ebene bewegen kann, in eine neue Perspektive hinein bewegen kann. Das heißt, ich nehme mich nicht nur wahr als etwas von diesen tiefen Schichten getrenntes, sondern ich nehme wahr, dass diese tiefen Schichten durch mich bewusst werden können. Da ist eine ziemlich verstörende, ziemlich irritierende Perspektive drinnen, die aus einer individuellen Sicht überhaupt keinen Sinn macht, die eigentlich vollkommen verquer klingt. Aber vielleicht genau deswegen verquer klingt, weil hier etwas in die Sichtweise kommt, was aus der individuellen Sichtweise nicht wahrnehmbar ist.
Ja, es ist wirklich verrückt, weil du sprichst als Individuum Tom und ich höre dir zu als Individuum Katrin und wie du sagst, es ist irgendetwas kommt verquer, weil wer bin ich, wer bist du? Es öffnet sich etwas und plötzlich sind Perspektiven, die wir vorher beschrieben haben, nicht einfach mehr nur nebeneinander und sie dürfen nebeneinander existieren, deine, meine, ihre, seine, sondern es entsteht ein viel mehr multidimensionales Gebilde von Perspektivität und du bringst die Tiefenzeit ja auch rein und Bewusstsein, wo alles in einer komplett neuen Dimension erscheint. Und es ist wie im Raum hier spürbar, während wir darüber reden, etwas geht auf. Und allein einfach diese Wahrnehmung, dass dann Perspektivität nicht mehr nur etwas ist, was nebeneinander existiert, sondern in eine Dimensionalität kommt, ist das, was in meiner Erfahrung diesen Raum kreiert. Ich sag mal, vielleicht beginnen zu können, Gedanken zu denken, die nicht schon vorgedacht aus der Kultur kamen.
Ja, weil es hier möglich ist, die Begrenzungen der bisherigen Kultur wahrzunehmen. Und wenn ich die Begrenzungen wahrnehme, nehme ich zumindest möglicherweise schon wahr, dass das etwas jenseits der Grenze auch möglich ist. Sobald ich eine Grenze wahrnehme, habe ich zumindest die Idee, dass es einen Raum hinter dieser Grenze gibt. Vielleicht weiß ich noch nicht, was es hinter diesem Raum gibt, aber in dem Augenblick, in dem ich eine Begrenzung wahrnehme, nehme ich automatisch mit wahr, dass es etwas hinter dieser Grenze gibt. Und ich kann mich in etwas hineinstrecken, was diese Begrenzung aufsprengt. Und wenn ich einfach die Dinge jetzt nicht nur aus der jeweiligen vereinzelten Sichtweise wahrnehme, sondern aus der Sichtweise der sich entwickelten Kultur selber und wir ein Gespräch führen, wo wir natürlich sind, wer wir sind. Du, Katrin, ich, Tom und unsere jeweilige speziellen Hintergründe, aber wo dann einfach mindestens genauso interessant und wichtig wird, dass wir beide Ausdruck einer bestimmten Zeit sind, einer bestimmten Bewusstseinsbewegung sind, die sich ihrer Grenzen bewusst wird und die sich versucht, im Gespräch darüber zu verständigen, wie es denn hier in eine neue Sichtweise weitergehen kann. Und allein dadurch wird das, was du mit Tiefenzeit angesprochen hast, dass hier einfach sich Bewusstseinsstrukturen mit Menschen weiterentwickeln, dass hier der Individuationsprozess ein langer Prozess ist, der auch ein Prozess der Perspektiv, Entwicklung wahr, dass wir hier diesen Individualitätspunkt in unserer Menschheitsgeschichte immer mehr ins Zentrum gesetzt haben, dass wir aber gleichzeitig jetzt auf einmal die ganze Bewegung als Ganzes wahrnehmen und damit in Verbindung setzen, Dinge dadurch anders aussehen. Einfach, weil ich wahrnehme, dass sich hier etwas in tiefen Zeit und in tiefen Bewusstseinsstrukturen permanent verändert und dass diese Veränderung vielleicht das ist, was uns als bewusste Menschen ausmacht. Und auf einmal kann das zu unserem Anliegen werden, kann das etwas werden, was mindestens so interessant ist oder zumindest auch so interessant wie meine persönliche Einzelexistenz. Und diese Wahrnehmung von Bewusstseinsevolution, diese Wahrnehmung einer evolutionären Dimension ist ein Perspektivwechsel, der nur wirklich vollzogen wird, wenn ich nicht von außen drauf schaue, sondern wenn ich durch diese Perspektive durchschaue. Wenn ich aus der Perspektive von Bewusstseinsevolution anfange, die Welt wahrzunehmen.
Ja, das ist so zentral, was du sagst, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, ob ich von außen drauf schaue oder durch die Sache wirklich hindurchschaue. Und da, glaube ich, kommt das rein, was du vorher auch so mit dem existenziellen Moment des wirklich gerüttelt Seins, das da auftreten kann, wenn ich das aufbreche, mein mich so selbstverständlich fühlen, als dass ich, was auf etwas schaut, plötzlich anfängt, weil es mehr wahrnimmt und weil es anfängt, die Grenzen wahrzunehmen, wie du gesagt hast, mit der Möglichkeit, da ist ja dann was dahinter, wenn ich mal anfange, schon mal eine Grenze wahrzunehmen, zu sehen, dass eine andere Möglichkeit des Schauens da ist. Und das zu kultivieren, das zu einzuüben. Und dann ist es ist ja verrückt eigentlich. Natürlich gehört mein Blick mir, nur wer ist das ich?
Genau.
Wer ist das, was schaut?
Ja, nee, weil dann wir von einer anderen Subjektivität sprechen.
Ja.
Da geht es eben nicht nur um dieses getrennte Ich, dem es eben nicht gehört oder nicht nur gehört, sondern da gibt es auch ein Wollen in diesem ganzen evolutionären Prozess, das auch ich sein kann. Und da kommt dann einfach eine Sichtweise durch, dass dieses evolutionäre Wollen, dieses Werden wollen, von mir als ich wahrgenommen werden kann. Das klingt ja vorerst mal eigenartig. Dass dieses evolutionäre Wollen, das man leichter wahrnehmen kann als Objekt da draußen. Ah, da entsteht etwas. Aber dass dieses evolutionäre Wollen, dieses Tiefenzeitprozesses von menschlicher Kulturentwicklung, als ich wahrgenommen werden kann. Allein sich das gedanklich vorzustellen, ist erstens einmal eine Anstrengung. Also es ist eine ziemliche, da muss man den Bogen ziemlich weit spannen, um überhaupt einen Geschmack davon zu bekommen, dass das irgendwas Reales sein könnte. Dass dieser tiefen Prozess von Bewusstseinsentwicklung, dieses Werden-Wollen von Kultur und Bewusstsein über all diese verschiedenen Ebenen, die wir von den verschiedenen Bewusstseinsmodellen mittlerweile kennen, von Spell Dynamics, von Jean Gebser, dass dieses sich weiter entfalten können, dass dieser Prozess als Ganzes als so etwas wie ich wahrgenommen werden kann. Ich sage das absichtlich immer wieder und noch einmal, weil ich glaube, ich in der Wiederholung dessen so eine Ahnung dessen auch sich festigen kann, dass das eine reale Möglichkeit ist. Dass es eine Möglichkeit ist, auch aus dieser Brille, aus dieser Perspektive des Prozesses selber die Welt wahrzunehmen. Und in dem Maße, in dem diese Wahrnehmung zumindest als Möglichkeit zugelassen wird, entsteht etwas anderes im eigenen Bewusstsein, entsteht auch, ich würde mal sagen, der Samen einer neuen Perspektive.
Ja, es ist der Samen einer neuen Perspektive und es ist auch schon ein Loslassen der Fixiertheit der Alten. Und in diesem Moment des sich da reinlehnens und es einfach zu schauen, ist das etwas, was vielleicht hinter dem Horizont sich da eröffnet, da ist dieser Moment, an dem wir, glaube ich, gerade anfangen zu stehen und in dem es auch einfach unglaublich viel auszuhalten gilt. Weil wir das, was wir so lange als Wahrheit und Ich-Haftigkeit angenommen haben, vielleicht nicht das Letztendliche ist. Und das über, also ich finde es so auch so wichtig zu reinzulassen, worüber wir hier heute sprechen, dass sich Subjektivität verschieben kann. Dass da eine Entwicklung möglich ist.
Und im gleichen Maße wahrzunehmen, dass das etwas ist, das zwar von Individuen getragen ist, das aber aus der Kultur kommt. Das ist ja dieser radikale Wechsel in der Sichtweise, dass hier wahrgenommen wird, dass sich die Kultur selber entwickeln möchte. Dass in der Kultur eigene Widersprüche wahrnehmbar sind und dass es vor allem eine ganz eigene Dimension annimmt, wenn wir als Menschen uns dieser Dimension bewusst werden und dadurch diese Tiefenstruktur von menschlicher Gesellschaft, von menschlicher Kultur, da in dem Maße, in dem Menschen sich ihrer bewusst werden, anfangen kann, bewusst zu entwickeln. Weil entwickelt hat sie sich ja schon immer. Aber es macht einen riesigen Unterschied aus, ob sie sich einfach entwickelt, wie sie sich seit Anfang der Menschheit entwickelt hat, oder ob sie anfängt, sich bewusst zu entwickeln, weil wir uns ihrer auch ganz bewusst werden. Da entsteht eine andere Dynamik. Das eine ist eine unbewusste Entwicklung, das andere ist eine Entwicklung, die all die Dynamiken von Bewusstheit mit sich trägt, wie zum Beispiel Verantwortlichkeit. Ich kann nur für etwas verantwortlich sein, dessen ich mir bewusst bin. Und wahrzunehmen, dass das eine Perspektive auftut, die nur sichtbar wird, wenn ich nicht auf die individuelle Ebene blicke, sondern darauf blicke, dass eben all das, was wir als Individuum wahrnehmen, letztendlich auch ein Ausdruck dessen ist, was die Kultur wahrnimmt, von der ich getragen bin.
Ja. Tom, ich gibt viele Punkte, die ich gerne noch weiter besprechen möchte, aber vielleicht ist das auch ein Moment, die Leitung aufzumachen und zu hören, ob einer der Hörer oder Hörerin was dazu sagen möchte, eine Frage hat, einen Kommentar. Wir würden uns freuen, wenn ihr hier auch mit in die Leitung kommt. Unsere Telefonnummer noch einmal hier ist die 0234 543-9810 aus Deutschland. Aus Österreich die 0126 505 40 und aus der Schweiz 044 5959 030. Der Zugangscode für alle Nummern 925432 und die Raute-Taste. Sobald ihr euch eingewählt habt, bitte euer Telefon noch mit der Stern- und der 6-Taste freischalten. So können wir die Leitung doch zu einer guten Qualität hier halten und auch möglichst, wenn ihr rausgeht aus der Leitung, wieder mit Stern 6 stummschalten. Unsere E-Mail-Adresse, wie immer, an die ihr auch Nachrichten schicken könnt, ist die radio@enlightennext.de. Enlighten Next mit Doppel-N. Ja, ich denke, die Leitungen sind jetzt offen und vielleicht haben wir hier auch jemanden in der Leitung. Bitte nach der Einwahl Stern und 6 drücken, dann ist euer Telefon freigeschaltet.
Wenn dem noch nicht der Fall ist, lese ich hier eine der Fragen vor, die uns per E-Mail erreicht haben. Da schreibt ein Hörer: Ich finde es durch euer Gespräch sehr spannend nachvollziehbar, mich selbst als einen Ausdruck meiner Kultur wahrzunehmen. Für mich ist das eine ganz neue Erfahrung. Was braucht es denn eurer Meinung nach, um so eine erweiterte Perspektive dauerhaft zu halten und nicht immer wieder in eine individualistische Sicht zu verfallen?
Ich würde sagen, allein überhaupt sich dessen gewahr zu werden, dass ich eine individualistische Sicht habe, so wie wir das beschrieben haben, ist ja schon mal erstmal ein großer, großer Schritt. Und überhaupt dieses Erkennen davon. Und irgendetwas passiert, meiner Erfahrung nach, in dem Interesse, wenn ich anfange, wirklich daran interessiert zu sein, was überhaupt mein Blick ausmacht, was die Perspektiven sind, was ist das, was mein Denken, meine Wahrnehmung ausmacht. Da ist für mich schon der erste Punkt einer Haltung drin.
Ich glaube, es ist wie bei allem, und das hast du, glaube ich, auch ganz richtig angemerkt, zuerst einmal das Wahrnehmen dessen. Mhm. In dem Augenblick, in dem ich den Unterschied wahrnehme zwischen einer individualistischen Sichtweise und einer möglichen weiteren, weitergefassten Sichtweise. In dem Augenblick, in dem ich diesen Unterschied wirklich anfange wahrzunehmen, habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Weil in dem Augenblick kann ich anfangen, die Wahrnehmung zu schärfen, zu klären und die weitere Perspektive auch zu üben. Weil in jeder Gesprächssituation, in der wir sind, ist es, glaube ich, wahrnehmbar, dass ich das Gespräch ausmacht, aus dieser einen oder aus der anderen Sichtweise wahrnehme. Und ich kann letztendlich eine Entscheidung treffen, welche von diesen zwei Sichtweisen mir wichtiger ist. Ich würde gern einen Vergleich bringen, der ein paar Jahrhunderte zurücklegt. Das ist wieder mal die Frage von Immanuel Kant. Was ist Aufklärung? Und die bekannte Antwort von ihm: Aufklärung ist die Befreiung aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Und wenn wir diese Antwort von Immanuel Kant ansehen, kommen hier zwei Dinge in die Perspektive. Nämlich, dass es so etwas wie Unmündigkeit gibt. Also ein Schafsverhalten, Kindverhalten, Gefolgschaftsverhalten. Und dass es dazu eine Alternative gibt zu dieser Unmündigkeit. Nämlich eine Eigenständigkeit. Und allein die Wahrnehmung, dass es auf einer Seite die Unmündigkeit gibt, was nichts anderes ist als die Unmündigkeit der Traditionen. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit der Einübung meiner Erwachsenheit, meiner Selbstständigkeit, meiner Eigenständigkeit. Allein in dieser Wahrnehmung entsteht die Praxis der Aufklärung. Das ist natürlich sehr vereinfacht gesagt einerseits, aber andererseits, das ist der Kern der Aufklärung. All das, was geschichtlich rundum passiert ist, all die philosophischen, literarischen, politischen, existenziellen Konflikte, Geschichten, Dramen, haben sich um diese Frage abgespielt und um die Klärung dieser Frage, dass immer mehr Menschen wahrnehmen, es gibt Unmündigkeit. Dann eins habe ich vergessen, die Unmündigkeit ist selbstverschuldet.
Ja, genau.
Die ist selbstverschuldet, das heißt, es liegt in meiner Hand, aus dieser Unmündigkeit auszusteigen und ein eigenverantwortliches Individuum zu sein.
Das ist ja das unbequeme Wort da drin.
Genau. Meine Arbeitsthese würde sein, dass wir vielleicht an einem ähnlichen Übergang stehen, wo wir neben dieser hochentwickelten Individualität diese Entwicklungsdynamik als etwas wahrnehmen, das ich auch sein kann und für das ich auch Verantwortung übernehmen kann. Und ähnlich wie in der Fragestellung der ersten Aufklärung, ein Nachgehen dieser Frage alle Antworten liefert, stehen wir, glaube ich, auch in einer Situation, wo ein Nachgehen dieser Frage vielleicht alle Antworten liefert.
Ich finde das total gut. Ich stimme dir da total zu. Da ist ja auch so eine Falle dieses Denken, dieses begrenzten Ichs darin, das jetzt wieder ein Modell haben will, wie es in der Fragestellung hier nach Haltung gefragt wäre, um es immer halten zu können. Und so gibt es ja verschiedene Fragen nach wie kann ich darin sicher sein, auf der anderen Seite gesagt. Und das, was du ja auch so schön herausgearbeitet hast, ist dieses sich öffnen dafür, dass hier etwas anderes möglich ist und durch mein eigenes Interesse daran und dass mein eigenes Interesse der Schlüssel dazu ist, aus einem etwas Gewohnten herauszukommen. Und das klingt so leicht und es ist aber schwieriger, als irgendeinem Modell zu folgen.
Weil einem Modell folgen eigentlich eine traditionelle Antwort wäre. Das ist die klassische Gewohnheit aller Traditionen, Modellen zu folgen. Um es gleich noch dazu zu sagen, daran ist an sich nichts Schlechtes. Das gehört noch immer dazu. Wir müssen auch Modellen folgen. Aber nur Modellen zu folgen, ist die Definition von Unmündigkeit. Die Freiheit, die uns die Aufklärung gebracht hat, ist diese Freiheit, aus dieser Unmündigkeit zu sehen, dass diese Unmündigkeit schon immer eine selbstgewählte war. Dass wir nicht zur Unmündigkeit verdammt waren, sondern dass wir vielleicht nicht immer, aber schon seit Langem die Möglichkeit hatten, aus Freiheit, aus dieser Unmündigkeit auszusteigen und selbst uns ein Urteil zu bilden, um es mal so zu sagen. Und genauso ist dieser nächste Perspektivwechsel, wenn er ein authentischer ist, nicht einer, der irgendwie einem Modell nachlaufen kann, abgesehen davon, welches Modell wäre das, sondern der aus innerer Einsicht geboren ist, dass das eine tiefere, weitere Perspektive von Welt ist. Dass sich hier zusätzliche Perspektiven auftun, die ja alle anderen Perspektiven beinhalten. Die individualistische Perspektive geht ja nicht weg. Die traditionelle Perspektive geht ja nicht weg. Aber eine neue Dimension fügt sich zu, die der Welt eine viel größere Tiefe und Weite gibt.
Danke für die Frage.
Danke, ja. Ja. Noch eine Frage. Die Realität zu sehen durch das, was ihr Tiefenprozess nennt, ist meiner Erfahrung nach wirklich fundamental und zentral. Was sind, so wie auch dieses jetzige Gespräch, geeignete alltägliche praktische Übungen, die es uns erleichtern, diesen Samen einer neuen Perspektive zu kultivieren? Gehört auch die Pflege der Empathie dazu?
Ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich denke, die Pflege der Empathie ist etwas, was uns, ja, was wir erreicht haben, sage ich mal so. In dem, was wir vorher ja auch beschrieben haben, nach meiner Erfahrung, Tom, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber wir als diese erwachten Individuen zu der Globalität, wie wir das in der Sendung vorher auch angesprochen haben, wo wir wirklich merken, wir sind alle Menschen einer Welt, in der ist Empathie meiner Erfahrung einfach schon so inneliegend. Es ist uns so in unserer Entwicklung schon so nah, so echt, so etwas, was wir fast gar nicht mehr verneinen können. Und ich glaube, um zu der Richtung der Frage hinzukommen, würde ich mir weniger Sorgen um die Empathie machen, als um all das, worüber wir eben gesprochen haben. Um die Frage dieser Möglichkeit zu schauen, wenn da jetzt etwas sich eröffnet als etwas weiter als die Kultur, die ich sehen kann aus meiner Individualität heraus oder wo eben durch meine Augen ein geprägter Blick der geteilten Individualität ist, dass da etwas tiefer kommt, da entsteht auch etwas, was über Empathie hinausgeht und fast noch tiefer geht als Empathie in meiner Erfahrung.
Ich würde es aus meiner Sicht es ein wenig anders beantworten.
Ja, gerne.
Was vielleicht nur eine andere Nuance ist dessen, was du sagst, aber ich würde den Fokus darauf legen, dass sich selbst das, was wir unter Empathie verstehen, verändert, wenn sich neue Dimensionen der Wahrnehmung eröffnen. Weil es gibt Empathie, und Empathie ist eine tiefe menschliche Fähigkeit, die, wenn man es bewusstseinsgeschichtlich oder kulturgeschichtlich ansieht, durch verschiedene Bewegungen durchgegangen ist. Empathie ist ja eine lebendige Realität, eigentlich zumindest schon bei den höheren Säugetieren. Man braucht sich nur irgendwelche Orang-Utan-Familien anzusehen, wie die miteinander umgehen, und kann nicht leugnen, dass hier Empathie im Spiel ist. Und Empathie ist ein grundlegender Bestandteil der menschlichen Geschichte. Und ich glaube, ein Teil der Schwierigkeit mit Empathie, den wir hatten, ist, dass Empathie in einer gewissen Weise im Gegensatz steht zur Individuation. Das heißt, diese Fokussierung auf die Selbstwahrnehmung ist auch ein Weglassen von Empathie, um sich selber überhaupt mehr zu finden. Das heißt, hier gibt es auch einen Widerspruch, der vielleicht ein notwendiger Widerspruch ist. Und viel von unserer hoch vereinzelten Gesellschaft leidet auch deswegen am Mangel an Empathie, weil dieser Blickwinkel auf die Einzelexistenz so wichtig geworden ist. Und gleichzeitig ist das, dass das aufgebrochen werden muss, ist eine der tiefen Einsichten unserer Postmoderne und dieser zwischenmenschlichen Empathie, die, glaube ich, so die besten Seite unserer postmodernen Kultur darstellt, wo wir sehen, ja, wir sind Individuen, aber wir sind zusammen Individuen und wir leben zusammen auf einem Globus und wir müssen einfach auch füreinander da sein, wenn wir diesen Globus gemeinsam gestalten wollen. Das ist, glaube ich, Postmoderne in ihrer schönsten Seite und ihrer wichtigsten Seite und das ist etwas, das bleibt gültig. Und dann gibt es auch eine Empathie, die uns eben nicht nur in der Vereinzelung wahrnimmt, sondern wahrnimmt, dass wir Teil dieses Lebensprozesses selber sind. Das heißt, es ist eine Empathie, die sich auf die Tiefe des Prozesses auch ausdehnt. Wo das, was meine empathische Zuneigung oder mein empathisches Empfinden ausmacht, dieser Lebensprozess selber ist, der in einer Weise in den Blick kommt, wie er in einer rein vereinzelten Weise, wo ich nur Menschen und meine Empathie mit Menschen wahrnehme, nie im Blick war. Das heißt, hier kommt eine neue Empathie dazu, die ich ausdrücken würde, es ist eine Empathie für diesen tiefen Strom der Evolutionsgeschichte, für diesen tiefen Strom des Werdens, für diesen tiefen Strom dessen, was die Lebendigkeit dieses Universums ausmacht. Aber ich würde sagen, es ist einfach Empathie auf einer neuen Ebene, weil hier aus einer neuen Perspektive auch Empathie sich verändert.
Sehr schön. Ist richtig schön gesagt, Empathie auf einer neuen Ebene. Weil ich kann es genau nachvollziehen, dass diese Empathie sich verschiebt von dem von Individuum, zu dem, was hier grundlegend der Entwicklungsstrom von Bewusstheit und dadurch eben auch von Menschheit und Kultur ist. Und wenn du da merkst, da wird etwas lebendiger in deiner Erfahrung, wo du auch einen tiefen Bezug dazu entwickelst, einen wahrhaftigen Bezug dazu entwickelst. Der schließt ja alles Leben ein. Otto. Hm. Ja, absolut, ja.
Und insofern gehört es meines Erachtens wieder zur Übung, diese Perspektiverweiterung zu üben, um zu sehen, es braucht neue Dimensionen von Empathie. Mhm.
Sehr schön, ja. Ja, sehr schön. Danke auch für diese Frage.
Danke.
Damit sind wir am Ende der Zeit.
Über der Zeit.
Über der Zeit. Herzlichen Dank für das Zuhören und auch die Fragen, die noch gekommen sind, die wir leider nicht beantworten konnten. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Danke, Tom.
Danke. Einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.